Wir hatten da eigentlich einen sehr offenen Umgang mit dem Tod. Er hat uns auch als Kinder immer wieder begleitet, weil der Papa natürlich immer wieder auch enge Freunde oder Bekannte verloren hat und auch getrauert hat. Und wir wussten immer, wo das Testament liegt. Also unsere Mutter hat ja auch den Papa manchmal begleitet. Die waren auch manchmal nicht nur zum Arbeiten bei einer Vortragstournee, sondern auch für Expeditionen zusammen unterwegs. Und da war immer klar, das wurde immer aktualisiert von beiden und ganz klar, was zu tun ist, wenn sie jetzt beide nicht mehr wiederkämen. Also da haben sie auch ganz offen mit uns gesprochen. Deshalb war ich auch nie jemand, der das Thema Sterben oder Tod ausgeklammert hat. Im Gegenteil, das ist was mich eigentlich auch sehr fasziniert.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. In dieser Folge spreche ich mit Magdalena Messner, der Direktorin der Messner Mountain Museen und Tochter des wohl bekanntesten Bergsteigers und Abenteurers der Welt, Reinhold Messner. Wir reden über ihre Berufung, die 6 Museen mit Hingabe für Gäste aus aller Welt zu leiten, und über ihren berühmten Vater, der die Liebe zu den Bergen, zur Natur und zur Geschichte unterschiedlichster Kulturen weitergegeben hat. Wie fühlt es sich an, in einer Familie groß zu werden, in der das Wort Abenteuer zum realen Alltag gehört? Wie schafft man die Abgrenzung zu einer so dominanten Vaterfigur, gerade dann, wenn man einen wichtigen Teil seines Lebenswerks weiterführt? Kann man in einem Museum, das im Kern die Lebensgeschichte von Reinhold Messner widerspiegelt, seinen eigenen Stil einbringen? Und wie begeistert man Menschen heute noch, in einer Welt voller digitaler Reizüberflutung, für einen Museumsbesuch, der sich um Berge, Bergsteigen und Natur dreht? Magdalena Messner beeindruckt mich mit ihrer unaufgeregten, erfrischenden und nahbaren Art und steckt mich mit ihrem unglaublichen Wissen an. Nach dem Hören dieser Folge wollte ich am liebsten sofort nach Südtirol fahren, um diese faszinierenden Museen erneut zu besuchen. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration bei dieser weiteren Folge von Make It Click, der Podcast mit Magdalena Messner. Magdalena, liebe Grüße nach Südtirol an diesem wunderschönen sonnigen Tag.
Ja, hallo Jenny, ich freue mich.
Ich freue mich, dass du mein Gast bist beim Make It Click, der Podcast. Besonders auch, weil ich jeden Herbst in Südtirol bin. Und mich deswegen auch gar nicht fragen muss, warum du da wieder zurück wolltest. Du hast Kunstgeschichte und Wirtschaft studiert und hast dich dann 2017 entschlossen, die Gesamtleitung von den Messner Mountain Museums zu übernehmen. Was war dein erster Beweggrund, das zu machen?
Ja, das war ganz spannend, Jenny, weil ich ganz andere Pläne hatte nach meinem Studium. Das heißt, mein Kopf war voll drauf eingestellt, dass ich nach diesem Doppelstudium dann endlich mal ein bisschen mehr Zeit für mich habe und vor allem eben meine Sprachen auffrischen wollte, Arbeitserfahrungen sammeln wollte. Ich habe nämlich auch vorher eine Ausbildung zur Werbegrafikerin gemacht und habe da schon in verschiedenen Werbeagenturen reinschnuppern können im Laufe meines Lebens, aber eben noch nicht so im musealen Bereich. Und deshalb wollte ich raus in die Welt. Aber wie so oft, wenn du Pläne machst, dann passiert ganz was anderes. War es dann so, dass das Corones, dieses letzte und 6. Museum, das damals in Arbeit war am Kronplatz von Zaha Hadid, dass das viel schneller fertiggestellt wurde. Und der Papa damals, es war da schon klar, dass ich irgendwann in die Museen einsteigen möchte. Und er mich anrief und sagte, du, wenn du jetzt mit mir ein letztes Haus machen willst, weil es ist ja deine Vorgabe, dass du nur 6 Museen übernehmen willst und nicht mehr. Also nur, sagt er. Für mich war immer klar, 6 in Eigenregie zu führen und auch noch eben freiwirtschaftlich. Das ist einfach genug an Verantwortung für mich und als Challenge. Ich kenne ihn ja, der hat immer voll Ideen und Energie. Das würde nicht aufhören. Und deshalb meint er, wenn du das mit mir machen möchtest und nochmal von mir lernen möchtest, dann musst du jetzt zurückkommen. Und ich war so überrumpelt und habe gesagt, okay, bis wann musst du das wissen? Und dann meint er, bis morgen früh. Und legte auf. Und das war dann wirklich ein langer Abend, weil ich hin und her optiert habe und mir auch klar war, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mama fragen würde, die würde sofort sagen, um Gottes Willen, Kind, mach's ja nicht, weil wenn du jetzt zurück bist, dann bist du zurück und kommst nicht mehr weg. Und andere aber Freundinnen von mir, die dann ganz klar gesagt haben, ja Mensch, wenn dir das irgendjemand anderer anbieten würde, du würdest sofort ja sagen, so ein Museum neu einzurichten, aufzubauen. Mega spannend. Und so war es dann auch. Also ich habe ihn angerufen am nächsten Tag, habe gesagt, Papa, ich bin dabei, ich komme, wir machen das Coronas zusammen, aber ich brauche von dir wirklich das Versprechen, dass ich danach nochmal losstarten darf. Also dass ich nicht sofort dann alles übernehme, sondern du nochmal, wenn ich es brauche, dann die Zügel in die Hand nimmst und ich nochmal frei sein kann. Und das war unser Deal.
Und geht es dann gut? Man kommt dann zurück und man hatte den Deal eingehalten? Durftest du dann nachher nochmal weg?
Ja, das Spannende ist, Danny, ich hätte weg dürfen, aber ich wollte dann nicht mehr.
Okay.
Wahrscheinlich wusste er das auch, aber das weiß ich gar nicht. Aber das war 2014. Das heißt, es waren dann 3 Jahre lang, wo die wirklich unheimlich spannend, unheimlich intensiv waren, weil wir 2015 dann das Coronas eröffnet haben und es auch immer dauert, bis bei so einem neuen Haus dann alle Kinderkrankheiten ausgemerzt sind oder das einfach verbessert ist. Und dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, nochmal loszustarten. Aber es war so unglaublich spannend. Es war so vielseitig. Ich hatte gar keinen Ansporn mehr, jetzt irgendwo als Praktikantin anzufangen, weil mir auch klar wurde, das ist ja ein Riesenprivileg. Ich kann jetzt hier meine Fehler machen, meine Erfahrungen. Ich kann, wenn ich irgendwie einen Austausch brauche, einfach bei jemand anderem anrufen, auch bei einer großen Direktion und mir dort den Input holen, den ich brauche. Ich muss gar nicht mehr so unbedingt direkt in eine andere Institution, sagen wir es mal so. Und ja, deshalb bin ich geblieben. Und jetzt mittlerweile sind es ja wirklich schon 11 Jahre. Es ist unglaublich, wie die Zeit verfliegt, wenn man das Glück hat, was machen zu dürfen, was einfach auch unheimlich viel Freude mit sich bringt.
War das schwierig, zurückzukommen? Oder hattest du das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, ist ja logisch, sie nimmt den Weg, einfach in die Museen des Vaters zu gehen? Also quasi hattest du das Gefühl irgendwie, wie bei Ärzten, die dann sagen, ja, er wird oder sie wird auch Ärztin oder ach klar, Schauspieler, dadurch kriegen die alle Türen geöffnet? Oder sagst du, nee, das war bei euch gar nicht so?
Super spannende Frage, Jenny, weil das für mich auch so interessant war. Für mich war das ganz, ganz lang nicht klar, dass ich diesen Weg einschlagen werde. Nicht mal bei der Studiumswahl, wo ganz viele dann im Nachhinein gemeint haben, ja, ist ja super. Aber das war für mich überhaupt noch nicht entschieden. Das zeigte sich erst dann im Laufe des Studiums. Und auch weil der Papa da immer, ja, man hat gemerkt, es war ihm wichtig. Er wollte dann auch wissen. Er wollte da irgendwie auch schon alles geregelt haben. Und mich hat das manchmal sogar unter Druck gesetzt, weil ich mit Anfang 20 einfach noch nicht so genau wusste, wohin es mich treibt. Und ich ein Typ bin, Jenny, der ganz neugierig ist, vielseitig neugierig. Und das ist natürlich jetzt im Museumsbereich super, weil ich mich überall einbringen kann. Von außen, meine engsten Freundinnen, die Familie, die haben gelacht. Für die war das total klar, dass ich irgendwann dieses Familienunternehmen führen werde. Die sahen das schon. Aber für mich selbst überhaupt noch nicht.
Was war für dich die größte Herausforderung? Bei ganz vielen Familienunternehmen, jetzt nicht unbedingt im Kunstbereich, aber mit denen wir zum Beispiel auch zusammenarbeiten, in der Führungsarbeit oder im Verkauf, im Sales, da sieht man ganz oft, dass einfach die Emotion am Tisch mitsitzt. Mehr als in, oh, ich habe einen Verwaltungsrat und eigentlich gehen wir nach Hause und wir haben dann nichts mehr miteinander zu tun, sondern ihr müsst auch noch Weihnachten unterm Baum verbracht haben zusammen etc. oder sich einfach auch anders einigen. Was waren für dich da die größten Herausforderungen?
Eigentlich war das am Anfang, ja, bin ich da so reingesprungen mit Haut und Haaren, gerade weil ja auch das Coronas als großes Projekt einfach ganz, ganz umfassend viel auf der To-Do-Liste mit sich gebracht hat, dass ich gar nicht viel Zeit hatte zum Nachdenken. Es gab während dieser Einrichtungsphase immer wieder auch Momente, wo wir heiß diskutiert haben. Damals aber war ich natürlich ganz klar, ich bin da einfach blutjung dazugekommen und in dem Bereich auch ohne Arbeitserfahrung. Dann war klar, dass der Papa da das letzte Wort hat. Und das war auch für mich gut. Er war aber immer so weit offen, dass er, wenn ich wirklich gute Argumente hatte, dass er dann offen war dafür. Also, dass ich ihn dann auch umstimmen konnte. Und das war schön für mich, weil wir beide stur sein können und trotzdem aber beide dann, wenn die Argumentation stimmt, dann auch nochmal überdenken können. Und das schätze ich sehr. diese ersten Jahre waren daher wirklich für mich diese Lehr- und Lernjahre. Und da war das manches Mal auch für mich schwierig, als größte Herausforderung, glaube ich, jetzt im Rückblick auch zu akzeptieren und zu erkennen, dass ich zwar auch unglaublich viel Power habe und mein Kopf unglaublich viel leisten kann, mein Körper irgendwann aber dann die Notbremse zieht. Also bevor das ein Burnout wird, schreit der dann laut um Hilfe. Und dass ich da niemals mich mit dem Papa vergleichen sollte oder ja, das umlegen und ummünzen muss auf mich, das war schon ein Prozess, weil der Papa ist einfach eine Naturgewalt. Also der ist einfach auch nicht umzubringen, rein körperlich, was der leisten kann und wegstecken kann. Also wenn ich über so eine lange Zeitdauer so wenig Schlaf abkriege, dann bin ich irgendwann einfach ein Waschlappen und er nicht. Und das sind so Sachen, die unheimlich fordernd waren, aber auch unheimlich hilfreich fürs ganze Leben.
Ich finde das spannend, was du sagst mit deinem Vater, weil ich vergleiche das mit, meine Mutter ist jetzt 81.
Ja.
Und also selbe Generation wie dein Vater. Und man muss ja sagen, für alle, also ich nehme mal an, jeder, der zuhört, weiß, wer Reinhold Messner war, weil du, dein Papi, so die Superlativen von der bekannteste noch lebende Abenteurer unserer Zeit, alle 14 Achttausender bestiegen, etc. Also die, wenn du sagst, die Naturgewalt. Meine Mutter hat weder Achttausender bestiegen noch irgendwas anderes, arbeitet aber immer noch als Schauspielerin und wir müssen immer schmunzeln, weil sie die Letzte ist am Tisch am Abend. Also bis 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens, kein Problem. Und selbst wenn wir dann irgendwie beim netten Glas Wein und wir sagen, nee, jetzt habe ich Kopfweh, jetzt gehe ich ins Bett, wacht die um 5 Uhr morgens wieder auf und räumt auf. Fährt immer noch mit dem Zug von A nach B, nimmt alle Enkelkinder mit, wo du so denkst, boah, ich kann nicht mehr, kann ich ins Bett? Ja, unfassbar. Ich frage mich manchmal, ob das eben eine spezielle Generation war und wir alle einfach schneller, wie hast du gesagt, Waschlappen werden und
ja,
so was, genau. Das nicht hinkriegen. Aber das erinnert mich dran. Aber nochmal zurück zu der Frage, hattest du das Gefühl, jetzt bis auf Familie und Freunde, die gesagt haben, ja, ist ja eh klar, dass du die Museen übernimmst, dass du jemals gedacht hast, will ich mir eine eigene, mir fällt jetzt, ich arbeite zu lange in der Finanzindustrie, kein besseres Wort, ja, verzeih. Will ich mir eine eigene Legacy aufbauen oder übernehme ich die quasi? War das ein Hin und Her, auch wo du so denkst, also mit dir ein Hadern?
Spannenderweise überhaupt nicht. Dadurch, dass ich glaube, Jenny, das liegt daran, dadurch, dass ich so begeistert war schon als Jugendliche, also diese Museen, du kannst dir vorstellen, das sind ja 6 Museen, die unsere Messner Mountain Museen ausmachen, an verschiedenen Standorten in Südtirol, in ganz verschiedenen, teils unglaublich historisch wichtigen Plätzen und dann wieder ganz modernen Bauten. Das heißt, Architektur ist sehr wichtig bei uns auch. Und ich habe das Ganze ja, als ich 7 Jahre alt war, 95, haben meine Eltern Schloss Juwal eröffnet als Museumsprobelauf. Dort, das ist mein Zuhause, dort bin ich aufgewachsen, ein Renaissance-Schloss im Finchgau. Und da dann bin ich so alle paar Jahre immer wieder dann mit den neuen Projekten und Museen mitgelaufen. Und ich war eigentlich von der Familie die sich am meisten dafür interessiert hat, ohne ein Ziel zu haben. Aber ich fand es unheimlich spannend. Also gerade auch als dann Simonskron, heute unser größtes Museum und das Herzstück, in der alten Festung bei Bozen von Bernhard Scholl ganz modern dann architektonisch umgebaut wurde. Ja, und mein Vater, eben die zwei waren wirklich ein unglaublich starkes Team. Starke Charaktere beide, da ging es auch manchmal heiß her, aber unglaublich in der Schaffenskraft, in der Vision. Und das hat mich so fasziniert. Ich bin da immer, wenn ich keine Schule hatte, bin ich mitgefahren, weil ich das so spannend fand, einfach zu sehen, zu hören, was die sprachen, was beide für Vorstellungen hatten und dann zu sehen, was umgesetzt oder wie es umgesetzt werden konnte. Das war für mich magisch. Und dieser magische Moment, der, glaube ich, im besten Fall passiert bei den meisten Besucherinnen und Besuchern heute auch in unseren Häusern. Und das ist das, was mich bis heute auch nicht losgelassen hat und warum ich da auch überhaupt keinen Zweifel hatte. Ich hatte dann nie bei diesem Hin und Her überlegen, ob ich einsteigen möchte oder nicht, hatte ich nie die Überlegung, oh, ich könnte da in Papas Schatten sein oder keine Ahnung. Das war nie wichtig für mich. Ich habe mich auch die ersten Jahre unheimlich wohlgefühlt in der zweiten Reihe, weil er war ja das Gesicht nach außen und der Zugpferd. Das hat sich erst in den letzten Jahren dann verändert. Also es ging immer so peu à peu genau in einem Tempo, wie es gut war, oder manchmal auch sehr schnell. Dann wurde ich wieder ins kalte Wasser geschmissen, aber du lernst ja dann schwimmen, ob du willst oder nicht, automatisch, intuitiv. Mhm.
Bevor wir auf die, weil ich würde gerne von dir wissen, auch die 6 Museen jetzt für Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in einem der Museen schon mal waren oder in allen, für was die stehen für dich und wie dieser Aufbau ist von den Museen, thematisch vielleicht auch oder für die Leute, die gehen. Aber ich habe von dir ein Interview gelesen, wo du eben auch, weil du gerade Schloss Jeuval erwähntest, da seid ihr aufgewachsen, ihr habt da gelebt, das war quasi, genau. Da hat die Familie auch gelebt. Richtig. Und dann sagt man eines Tages, wir machen aus unserer Wohnung ein Museum?
Genau. Da merkt man, wie unkonventionell meine Eltern waren. Also das waren sie wirklich immer auch der Zeit voraus. Die Sache ist die, Jenny, dass das ja wirklich, das ist ein mittelalterliches oder renaissancehaftes Schloss. Das sitzt auf so einer, ist auch ein bisschen wie eine Trutzburg, aber sehr lieblich. Es ist ganz
auf so eine Anhöhe.
Ist genau, ein Traum. Ja, ist wirklich schön. Und trotzdem kannst du in so einem Gebäude mit unseren Standards heute nicht gut im Winter leben. Das haben meine Eltern 2 Jahre mit mir als Baby probiert, bis meine Mutter dann gesagt hat, also jetzt reicht's einfach, das geht nicht. Das ist wie in einem Vogelkäfig. Das zieht überall und das ist nicht keine Wohnqualität. In den warmen Monaten hingegen schon. Also haben sie für sich das Modell gefunden, dass wir in den kalten Jahreszeiten oder in den Monaten in der Wohnung in der Stadt waren und in den warmen Jahreszeiten dann wiederum im Schloss. Und das ging sehr gut, bis ich als ältestes Kind in die Schule kam. Da war dann klar, das geht jetzt nur noch in den Sommerferien. Zum Glück haben wir in Italien 3 Monate Sommerferien. Also war das für uns dann auch kein so großer Einschnitt. Und wir konnten, weil wir dann in Meran unsere Homebase hatten, nicht mehr in München wie anfänglich, konnten wir auch in einer halben Stunde dann einfach schnell auf Jeuval sein. Da konnte man dann auch in den kälteren Monaten hinfahren. Und meine Eltern haben, weil der Ruinentrakt sonst total kaputt gegangen wäre und weiter verfallen wäre, ein ganz mutiges Projekt umgesetzt, und zwar ein Glasdach, ganz modern, ganz dezent draufgesetzt, damit einfach der Verfall gestoppt wird.
Auf die Mauern, auf die Ruinenmauern.
Genau, auf den alten Bestand sozusagen. Mhm. Eben 95 wurde das dann eingeweiht. Und weil das viel teurer war als gedacht, haben sie den Entschluss gefasst, weil auch immer wieder Hoteliers und Bekannte gefragt haben, Mensch, kann man nicht reinschauen? Es waren so viele neugierig, auch in Südtirol, wie jetzt dieses Schloss renoviert aussieht, dass meine Eltern entschieden haben, okay, dann machen sie einen Probelauf. Also im Frühling und Herbst, wenn wir auch nicht dort waren, haben sie es dann eben für die Öffentlichkeit geöffnet. Im Sommer allerdings, obwohl Hauptsaison war, war es ihnen wichtig, dass wir es für uns alleine hatten. Und deshalb war im Sommer einfach zu. Konnten viele im Tourismus nicht verstehen.
Und wie ist das dann? Du als Kind in so einem Schloss mit deinem Bruder, ne? Simon, ja, der ist auch
genau.
Bergsteiger.
Kleine Schwester.
Ja. Genau, und kleine Schwester. Ihr seid dann da, ich meine, das ist ja riesig, oder?
Ja.
Das ist dann, also Hide and Seek, Verstecken spielen ist super.
Fantastisch, fantastisch. Und noch viel toller, Jenny, waren die ganzen Nachbarskinder. Also auf Jeuval, das ist ein eigener, wie in Südtirol sagen, Hügel. Ist witzig wahrscheinlich für die, die eher im Flachland leben, weil schon das Schloss ist auf 1000 Meter Meereshöhe und dann geht dieser Berg, diese Anhöhe noch weiter hoch und da sind viele Bauernhöfe. Und da waren wir ja als Kinder total frei. Also wir waren da so wie eine Gang eigentlich, weil da konnte nicht viel passieren. Wir mussten nur immer die einen im Stall helfen, wir bestimmtes anderes im Garten. Da hat man sich dann geholfen, dann war man schnell. Und bis auf die festen Mittagessens- und Abendessenszeiten hat kein Mensch von den Erwachsenen gefragt, was wir machen oder wo wir sind. Also das war für uns wirklich Freiheit pur. Und spannenderweise war es aber für die Nachbarkinder immer schon was Besonderes oder denen war es suspekt, dann mit uns ins Schloss zu gehen. Also da gab es dann schon immer das Gefühl, dass sie sich da nicht so frei fühlten, wie es für uns selbstverständlich war. Deswegen waren wir auch mit denen viel, viel mehr einfach draußen unterwegs und sehr wenig im Schloss.
Da waren Warum? Wir dann weil sie uns. Angst hatten, was kaputt zu machen oder weil der Schlossgeist?
Ich glaube eher, Jenny, das Letztere. Da gab es so viele Sagen und Märchen und da sei jemand eingemauert worden bei lebendigem Leibe in der Mauer und diese Zugbrücke sei schon mal abgestürzt und also alles Mögliche, ja, Richtung Schlossgeist.
Warum Und wahrscheinlich ist es öffentlich bekannt und ich weiß es nicht, es tut mir leid. Warum, dein Vater hat das als erstes, also mit deiner Mutter quasi gekauft, weil er gesagt hat, er möchte in einem Schloss wohnen oder weil er gesagt hat, die Ruine muss erhalten werden?
Er hat es schon gekauft, bevor meine Mutter kannte, sogar wenige Jahre vorher. Und es war so, also ich kenne das jetzt auch nur aus seinen Erzählungen natürlich, da gab es mich auch noch gar nicht. Das war so, dass er in Villeneuve, wo er damals wohnte und ein Haus hatte in St. Magdalena, dass er dort gefühlt keine Ruhe mehr hatte, keinen Rückzugsort. Er war damals am Zenit seiner Karriere, muss man sich vorstellen. Es waren alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff bestiegen. Er hat dann sogar Achttausender alleine in Solo-Durchgang bestiegen. Sowas gab es einfach vorher noch nicht. Und damals gab es auch Paparazzi noch viel mehr als heute dann in solchen Zeiten. Und er hat einfach das Gefühl, er wird ständig beobachtet. Egal wo, sitzt irgendjemand auch mit der Mordslinse oder Objektiv. Und er hat sich nicht mehr wohlgefühlt. Und deswegen suchte er nach einem Rückzugsort. Und ihm haben immer schon alte Gemäuer gefallen. Und er war da einige Jahre auf der Suche. Und dass es dann wirklich das wurde, also Juval, war wie immer im Leben einfach eine Mischung aus Glück und Zufall, dass das dann geklappt hat. Und er hat uns Kindern immer erzählt, weil das war damals auch noch nicht so zugänglich wie heute. Heute fährt eine Straße bis hoch, also nicht direkt bis zum Schloss, aber bis 150 Meter weiter unten.
Da geht ein Shuttlebus, ne? Irgendwie wir wollten mal hin, weil es geregnet hat und es war so voll, dass ich gesagt habe, nee, wir gehen shoppen nach Meran.
Ja, viel besser, weil da musst du hin, wenn das Wetter schön ist oder wenigstens ohne Regen. Es ist dann ganz, ganz ein anderes Erlebnis. Mhm. Und er musste da sozusagen dann, weil es diese ganzen Straßen und Wege noch nicht gab, weil auch die Zugangsbrücke total abgestürzt verfallen war, musste er dort hineinklettern, um sich überhaupt ein Bild zu machen von diesem Ruinen. Verfallenen Anwesen. Und er hat es geschafft, natürlich, das ist sein Vorteil, über die Burgmauer zu klettern und stand in einem Innenhof, wo er plötzlich riesengroße Himalaya-Zedern sah. Und da wusste er, das ist sein Zuhause. Also das ist es einfach. Und das ist super spannend, Jenny, weil ich das Glück hatte, ich durfte meine Abschlussdiplomarbeit, Magisterarbeit über Juval schreiben, weil da ganz wenig erst recherchiert wurde. Und ich dann drauf kam im Zuge dessen in Archiven, da gibt es auch noch viel mehr, dass der Vorvorbesitzer, das war ein holländischer Kolonialherr, der hieß Rowland, der war unglaublich geschickt und weit voraus. Und der hatte Plantagen und hat dann sein schon Erfolgskonzept in Südtirol mit Äpfeln umgesetzt. Das heißt, der war eigentlich der erste Vorreiter für diese ganze große Apfelwirtschaft, wie wir sie heute haben. Super spannend. Aber wenn ich dir da jetzt anfange zu erzählen, dann brauchen wir dann eigene Podcast-Folge, glaube ich.
Und wie kam dann die Himalaya-Zedern?
Die hat er mitgebracht.
Die hat er mitgebracht.
Genau, die hat er praktisch vor über 100 Jahren gesetzt, weil er auch botanisch unglaublich interessiert war, 6 Sprachen fließend sprach, unglaublich belesen und auch bereist war, also weltoffen, welterfahren und dadurch ganz viel schon von fernen Ländern zu diesem Plätzchen in Südtirol gebracht hat. Und da schließt sich für mich auch ein Kreis, weil wenn man heute Juval, also es gehört ja zu den MMMs, ist eins unserer Museen, erlebt, dort geht es um den Mythosberg, also alles, was mit Mystik zu tun hat, mit Spiritualität, dann ist das jetzt so rund, weil der Papa auch ganz vieles von seinen Expeditionen, von seinen Erfahrungen, auch von allen Religionen und Naturreligionen der Bergvölker dort mit einfließen hat lassen. Und das genau im Sinne auch von einem Rowland war. Oder wenn man noch weiter zurückspringen will, Jenny, ein Ötzi, der wahrscheinlich allen ein Begriff ist, weil er noch bekannter ist als der Papa weltweit, der hatte dort seinen Winterplatz auf Juval. Das heißt, dieser Hügel war immer schon ganz was Besonderes. Und das führt man, wenn man dort ist.
Ich war jetzt im Herbst dort und zwar auf der gegenüberliegenden Seite, wo du auf Juval auch gucken kannst, dieser Weg, der da hinfährt, hingeht, wo man hingeht, 2 Stunden. Mein Sohn dachte, wir haben ihm immer erzählt, es noch 5 Minuten, noch 5 Minuten, er ist 12 und er beschwerte sich tierisch, weil es doch teilweise steil ist. Und
er fühle so, mit.
Und am Ende gucke ich auf alte Burgmauern. Alles weil ich so, es gibt keinen Kiosk und nichts zu kaufen. Aber das ist beeindruckend, wenn du sagst jetzt, Juval ist quasi da geht's um Mystik oder Sagen auch vielleicht. Wofür stehen dann, wenn wir auf die Museen zurückkommen, die anderen Museen für dich? Oder für euch oder generell auch für die Zuschauer?
Das Schöne ist, Jenny, dass das total individuell ist. Wahrscheinlich würdest du von jedem, den du fragst, und von jeder eine andere Antwort erhalten, auch darauf, welches Lieblingsmuseum man hat. Die haben was Verbindendes, also man fühlt sich wohl, man erkennt manches wieder, aber trotzdem hat jedes eine ganz eigene Atmosphäre, seinen ganz eigenen Charme und eben auch sein eigenes Thema. Bei uns darf man nicht vergessen, dass jedes einzelne Haus schon rein architektonisch super spannend ist und da schon mal Atmosphäre mit sich bringt, aber auch natürlich Begebenheiten vorgibt. Denn du musst in einem denkmalgeschützten alten Schloss ganz anders wieder umgehen, auch mit der Anbringung von bestimmten Installationen oder Kunstwerken, mit denen wir ja auch erzählen, oder Objekten, die für uns Geschichtenerzähler sind, als in einem modernen Bau, wo du ohne Probleme einfach in der Betonmauer was nageln kannst und das wieder zuspachteln kannst. Das spielt mit. Und wir haben völlig verschiedene Unterthemen. Es geht immer ums Thema Berg in all seinen Facetten. Auch ich selbst bin immer wieder total überrascht, wie vielseitig, wie reich, wie tief das sein kann. Weil man oft ja nur mit einem Bosskartenblick drauf schaut oder je nachdem eben, was man auch mitbringt, seinen Zugang hat zu den Bergen oder vielleicht auch mal gar keinen Anhaltspunkt. Aber es ist eben unheimlich weit. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt mit Joval schon gestartet sind, dass es schon in den großen Weltreligionen, das sind ja die am ältesten überlieferten Schriften, die wir haben, aber auch solche, die bei uns nicht so bekannt sind, wie in Milarepa, der im Tibetischen ein Philosoph und wirklich wichtiger religiöser Führer war, dass die den Berg immer wieder als ganz starken Schlüssel verwendet haben, symbolisch, um in Geschichten was Höheres oder was Heiliges auch darzustellen. Für uns jetzt im konnotierten Kulturraum Christentum ist ja auch ganz klar, Moses hat seine Gebote am Berg Sinai erhalten und so lässt sich das weiterführen. Und wenn man dann den Bogen weiterspannt, dann sieht man eigentlich, dass die Menschen über wirklich Jahrtausende von Jahren auch sehr einen großen Respekt vor den Bergen hatten. Da waren einfach die Naturgewalten viel stärker. Es konnte viel schneller, viel gefährlicher werden. Dass man sich dann tatsächlich in solche Höhen gewagt hat, kam sehr spät. Das kam dann erst im Zuge von Viehweiden und den Tieren irgendwie andere Nahrungsmöglichkeiten zu bieten. Also dass Hirten dann höher aufstiegen. Daraufhin haben die ersten entdeckt, oh, es gibt Höhlen, da kann man Schutz suchen, da kann man vielleicht auch manche Schätze bergen oder finden. Und dann entstanden auch diese ganzen Sagen und Märchen, die es ja überall weltweit gibt, zu allen Gebirgen oder manchmal auch nur Steinhaufen, da braucht es gar nicht viel. Und dass die Menschen dann wirklich ganz hoch ins Gebirge gingen, das war nochmal später, entweder auf der Flucht oder eben um Schutz zu finden, zu suchen, dass jemand auf die Idee kam, da aus Spaß an der Freude hinaufzugehen.
Eine Steilwand hochzuklettern.
Ja, genau. Also das kam ja unheimlich spät. Das kam dann mit der Französischen Revolution und der ganzen Industrialisierung, dass die Leute auch immer mehr das Gefühl hatten, es gibt so eine Romantik, eine Sehnsucht auch nach Natur. Und dann fing das an, dass es auch die ersten Bergführer gab, auch Tourismus anfing. Und ja, dann die Entwicklung bis heute. Das heißt, ich habe das jetzt so lange erzählt, Jenny, damit man sich ein Bild machen kann, dieses klassische, auch im alpinistischen Sinne oder klettertechnischen Sinne, Abenteuersinne auf die Berge zu schauen, auch das ist ja auch der Zugang von Papa. Der ist recht jung im Vergleich zur Menschheitsgeschichte. Die ganze philosophische, die ganze mystologische, aber auch natürlich dann die ganzen individuellen, emotionalen Geschichten zu den Bergen, die sind viel, viel älter. Und das zeigen und widerspiegeln unsere Häuser.
Welches ich sehr, sehr mag, ist das in Bozen, Firmian.
Ja, Firmian.
Mhm. Weil ich, wie du schon richtig gesagt hast, die Architektur einen Traum finde. Also wie ihr das geschafft habt oder wie man das geschafft hat, architektonisch so zu machen, dass es wirklich die modernen Elemente fast wie Teil der alten Mauern sind. finde ich fantastisch. Und das zweite ist das, was du gesagt hast, die Geschichte des Alpinismus, quasi wie, was waren die ersten Anzüge, die erste Sauerstoffflasche, wie waren die ersten, das finde ich sehr faszinierend. Vor allen Dingen auch klar mit Kindern, wenn man da hingeht und sagt, Mensch, guck dir das an, wie so die ersten Kletterer oder die ersten, ja, die ersten Versuche waren auf dem Berg. Das finde ich sehr, sehr spannend dort. Und dann guckst du über Bozen und du siehst diese unendliche Monokultur, die da herrscht und das Industrieviertel von Bozen, ne? Und denkst, das ist auch ein ganz krasser Unterschied zu dem sehr friedvollen, ich finde den Innenhof ein Traum mit der Skulptur oder Skulpturen, die da stehen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie das zusammen, wie ihr das gezeigt habt. Wie viel in all den Jahren würdest du sagen, ist Magdalena in die Museen und in die Ausarbeitung und Ausgestaltung der Exponate, der Darstellung oder der Zusammenstellung der Ausstellung. Wie viel Magdalena steckt da drin?
Da steckt natürlich viel von mir mittlerweile. Und das vor allem in den Bereichen, die man so gar nicht ganz bewusst wahrnimmt. Das heißt auch in den Wechselausstellungen, die wir jährlich natürlich neu verändern und mit anderen Künstlerinnen und Künstlern auf die Beine stellen oder Themen aussuchen. In dem Jahr war es mir ganz wichtig, dass wir zum Jahr der Gletscher, das ausgerufen war, da auch wirklich Verantwortung übernehmen, indem wir Themen ansprechen, die auch nicht nur angenehm oder leicht zu verdauen sind, mit dem Klimawandel, dem Gletscherschwund und so weiter. Dann sieht man mich auch ganz stark, auch durch meine vorige Ausbildung und meine Prägung in allem, was mit dem Auftritt, mit der Grafik zu tun hat, mit allem, was wir hier verändert haben. Und da freue ich mich ganz, ganz, ganz gewaltig, Jenny, weil ja, ich da schon ein bisschen spoilern darf, ab Frühling nochmal unser gesamtes Corporate Design als Relaunch dann öffentlich wird. Das heißt, wir werden dann auch ganz viel von dem, was bei uns eben in den Museen erlebbar ist, auch auf der Website und in allen Druckmitteln viel besser spiegeln können. Das ist alles gerade in den letzten Schritten beim Werden. Und man sieht mich natürlich auch ganz stark im Team. Also meine Art der Mitarbeiterführung ist eben meine. Das fällt mir übrigens auch zu deiner anfänglichen Frage ein, ob ich mir nie die Frage gestellt hätte, eben was Eigenes machen zu wollen und nicht das Familienunternehmen oder vom Papa das zu übernehmen. Ich glaube, das trifft es noch besser, dass ich schon als Volksschulkind, da hatte ich eine schwierige Zeit, da war nämlich die Yeti-Phase, so nennen wir es in der Familie, als der Papa das aufgeklärt hat, dass das einfach eine Bärenart ist, aber in der Presse ja total durch den Kakao gezogen wurde. Und das war für mich, da war ich in der Volksschule, echt schwierig, weil ich da so viel abbekommen habe.
Ganz kurz, Reinhold Messner hätte den Yeti gesehen. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, der Yeti,
genau, der gab's auch,
der ist das Schneemonster oder was genau?
Ja, es gibt da unterschiedlichste Mythen dazu, weil dieser Bär sich auf seine Hintertatzen stellte, wie viele Tiere, vor allem männliche, in der Tierwelt, wenn sie sich bedroht fühlen oder größer machen wollen. Und weil man dann aber immer nur diese zwei Tatzen die Spuren gefunden hatte im Schnee, es spannen sich da unglaubliche Geschichten drumherum, dass es da eben einen Schneemenschen gibt im Himalaya, ein Ungeheuer, eben einen Yeti, und das schon ganz, ganz lang in der tibetischen und asiatischen Tradition verhaftet ist und Europa das dann aufgegriffen hat. Da gab es ja auch dann unterschiedlichste, sogar Filme drüber und so, Horrorfilme. Und der Papa war einer der Ersten oder der Erste, der sich dem Thema angenommen hat und das dann aufgedröselt hat, indem er drauf kam, dass es einfach dieser Bär, den es nur dort gibt. Und ja, und da natürlich, Kinder schnappen ja was auf zu Hause und können auch ziemlich direkt und brutal manchmal sein. Und deswegen hatte ich da schon sehr, sehr früh, ich glaube auch viel früher als meine Geschwister dadurch, diesen Prozess für mich zu absolvieren, dass ja der Papa immer ein Teil von mir sein wird und ich unheimlich stolz auf ihn bin, aber ich ihn nicht immer verteidigen muss und kann und werde, vor allem auch dann später, als es auch andere Themen waren, wo ich gar nicht seiner Meinung war, und dass ich eben ich bin, trotz allem. Und deshalb, ja, hat mir das immer sehr, sehr geholfen, dann mein ganzes restliches Leben lang. und hatte da auch nie mehr zu hadern damit.
Wenn du sagst, es spiegelt sich auch in der Führung wieder. Mhm. Ihr habt 20 Leute oder so habe ich mal gelesen, die für euch arbeiten.
Genau, genau. Ja, in der Hochsaison sind wir um die 25, aber das sind dann wirklich nur für ein paar Monate Saisonstellen oder Praktikantinnen. Aber sonst sind wir 20 und da ist vom Putzmann bis zur Museumsleitung jeweils alles dabei für 6 Häuser, die auch ziemlich weit geografisch auseinander liegen. Das ist schon ein Kunststück. Und deshalb bin ich da auch wirklich unglaublich dankbar für alle, die im Team sind, weil alle viel mehr geben als bei einem normalen neutralen irgendwie 8-to-5-Job. Also da sind wirklich alle mit Herzblut dabei, mit unglaublich viel Engagement, manche auch sehr lange schon. Und das ist natürlich das, was es dann auch wieder familiär total trägt und was so schön ist, weil wir uns alle gut kennen, dass man sich auch aufeinander verlassen kann. Und ja, ich denke, da sieht man auf jeden Fall auch viel von mir, weil ich auch eine herzliche Person bin und jemand, der sich gerne kümmert. Und jemand, der auch sehr fair ist. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich das sein kann.
Bist du eher eine Micromanagerin, dass du sagst, bei 20 Leuten und 6 Museen, die so dezentral sind? Oder sagst du, nee, Freiheit ist wichtiger?
Ich war es am Anfang, auch weil mich das beruhigt hat, gefühlt irgendwie überall die Kontrolle zu haben, also Kontrolle im positiven Sinne, dass ich weiß, wo steht gerade jeder, wie geht's der, wie geht's dem, was braucht die? Wo können wir ansetzen? Mittlerweile, ich glaube, es hat sich unheimlich viel für mich auch entspannt, Jenny, weil ich bin eindeutig auch eine Perfektionistin von der Prägung her. Und das hat sich alles viel, viel, viel lockerer angehen lassen oder müssen, als ich dann Mutter wurde, weil klar war, diesen Job und diese Verantwortung weiterhin zu machen, ohne jemand, der mir den Rücken frei hält, weil da kann mich niemand ersetzen. Geht nur, wenn ich bestimmte Sachen auch loslasse und noch mehr ins Vertrauen gehe. Und mittlerweile würde ich sagen, bin ich ziemlich weit weg von Kontrolle und ganz nah dran an Vertrauen.
Wie entscheidest du das? Alleine oder zusammen mit dem Team, welche Themen für euch relevant sind, sozial, gesellschaftlich, dass ihr weiterhin innovativ und relevant bleibt? Wie macht ihr das? Wie machst du das?
Das ist immer eine Mischung, Jenny. Also ohne das Feedback und auch das Brainstormen im Team mache ich selten was. Es kann passieren, dass ich Menschen begegne, wo sich einfach dann ganz schnell was ergibt und irgendwie neue Projekte plötzlich schon ganz konkret werden, wo auch niemand vom Team dabei ist. Aber sonst bei so großen Sachen und vor allem auch bei unseren Veranstaltungen, Events, die wir jährlich auf die Beine stellen, da ist es schon so, dass ich das sehr schätze auch mit dem unterschiedlichen Input und den unterschiedlichen Blickwinkeln von allen. Entscheiden, natürlich am Ende muss ich, das ist ganz klar, das gehört zum Führen dazu.
Ihr kriegt keine Subventionen?
Nein.
Mm-mm. Das heißt, ihr seid komplett auf die Einnahmen von den Besucherinnen und Besuchern angewiesen?
Ganz genau. Wir haben da schon eine Riesenchance, würde ich mal sagen. Ich sehe das sehr positiv, weil wir dadurch ja komplett frei sind. Also ich muss niemanden Rechenschaft ablegen. Wir sind unglaublich wendig dadurch, auch eben, ja, müssen auch nichts jetzt belegen in dem Sinne. Aber der Nachteil ist schon der, dass ich vorsichtiger bin, weil ich ja weiß, ich möchte auch nichts riskieren. Wir sind abhängig vom Tourismus. Natürlich auch Einheimische kommen auch gerne zu uns, aber das sind viel zu wenige. Unsere großen Besucherzahlen kommen wirklich von den Touristen im Land. Und mir ist klar, dass das einfach sehr schnell veränderbar ist und von großen Faktoren abhängt, auch weltweit, die nicht in meiner Kontrolle liegen. Und deshalb ist es mir immer sehr lieb und ich fühle mich einfach wohler, wenn ich weiß, okay, wir haben auch diesen finanziellen Polster, dass ich bestimmte Zeit alle Mitarbeiter fix bezahlen kann, auch wenn es wie Covid zum Beispiel wieder ganz rapide einfach ganz anders kommt. Und gleichzeitig bin ich da auch immer wieder ganz neugierig und bemüht drum, mir Gedanken zu machen, was uns noch unterstützen kann. Also wir haben zum Beispiel die Event-Location-Vermietung auf- und ausgebaut in den letzten 10 Jahren, seit ich dabei bin. Wir machen auch viel mehr Events, da verdienen wir jetzt, also eigene Events und Veranstaltungen, da verdienen wir gar nicht groß oder was. Da ist mir einfach wichtig, dass wir uns öffnen und einfach auch viele Leute, die sonst nicht den Weg zu uns finden, doch mal hereinplumpsen und dann vielleicht begeistert sind und weiterzählen und wiederkommen oder ein anderes Haus anschauen. Also es ist immer wieder so eine Wechselwirkung, ein Synergieeffekt und das natürlich auch zwischen unseren 6 Häusern.
Wie viele Besucher habt ihr im Jahr im Schnitt?
Im Schnitt sind es 200.000.
Über alle 6 Museen verteilt?
Genau, verteilt. Und da sind manche auch nur wenige Monate geöffnet, weil es mit den Wetterbedingungen oder mit der Erreichbarkeit nicht ginge. Das zeichnet uns ja auch aus, Jenny, dass wir im Gegensatz zu den meisten anderen großen Museen nicht in Ballungszentren sind. Wir sind bewusst eben in der Peripherie, bewusst dort, wo du auch gar nicht so leicht hinkommst mit einem Auto, wo du auch wenn es manchmal einen Shuttlebus gibt oder eine Zugverbindung oder auch am Parkplatz, wenn du mit Auto oder Fahrrad kommst, du musst die letzten Abschnitte immer zu Fuß gehen bis zu uns. Und das passt auch zu unserer Philosophie, weil wir das ja wollen. Ob du willst oder nicht, während des Gehens kommst du schon wieder mehr zu dir. Du entschleunigst auch wieder, hast auch mehr Muße zum Innehalten.
Passt wahrscheinlich auch zu der Idee deines Vaters, weg vom kommerziellen Alpinismus.
Genau.
Sondern eher, wenn du es willst, dann musst du es alleine schaffen und nicht Richtig. So, wie wir das jetzt zum Beispiel am Mount Everest
Ganz genau.
sehen. Wenn du sagst, 200.000 Besucherinnen und Besucher, sind es dann meistens Leute aus den angrenzenden Nachbarländern oder sind es meistens Japaner und Chinesen?
Na, wir sind, das ist ganz, ganz unterschiedlich, Jenny. Und wir sind ein Spiegel vom Tourismus im Land. Und dadurch, dass wir ja mit unseren Standorten alle Täler, also die großen Täler abdecken und sogar noch die Nachbarprovinz Belluno mit dem Dolomites, haben wir ganz, ganz, ganz unterschiedliche Besucherinnen und Besucher in den Nationalitäten und auch je nach Saison. Also natürlich in den Skigebieten ist Osteuropa ganz stark vorhanden, dann in Bozen und Finchgau wiederum überhaupt nicht. Da sieht man dann viel mehr Schweizer oder Holländer. Deutschland, Österreich ist schon immer noch, also die Nachbarländer, die deutschsprachigen, sind am meisten vertreten. Aber es wird jetzt immer durchmischter, was uns sehr, sehr viel Freude bereitet, auch im Team, weil man dann auch ganz andere Gespräche hat. Das ist nämlich bei uns echt toll, dass die meisten so begeistert sind, dass sie das dann auch beim Rausgehen oder wenn man sich irgendwo kreuzt, dann auch sehr, sehr gerne mitteilen, also unheimlich schönes Feedback kommt. Und da sind alles, also auch vom englischsprachigen Raum plötzlich und wie du ansprachst, asiatischem Raum viel, viel mehr zirkulierend da als noch vor 3 Jahren.
Merkst du oder dein Team anhand den Gesprächen mit den Besucherinnen und Besuchern, was es da für Präferenzen gibt?
Total, total.
Zum Beispiel?
Da gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel sind Italiener ganz empfindlich, wenn nicht alles auf dem Punkt genau auch italienischsprachig oder vorrangig italienischsprachig ist, sondern vielleicht eben Deutsch oder Englisch. Also wir sind überall dreisprachig, im Corona sogar viersprachig, weil wir auf ladinischem Boden sind und Ladinisch die 4. Landes- oder Provinzsprache hier ist.
Wie und, romanisch, retromanisch.
Genau, ganz genau, ganz genau. Und dennoch ist das manchen zu wenig. Das würden zum Beispiel deutschsprachige Touristen niemals monieren. Also die sind ganz dankbar. Die würden auch mit Englisch vorlieb nehmen. Da merkt man auch, dass es einfach ein anderes, ja, schon auch mentales oder Nationalkulturempfinden nochmal. Und verbindend, einend für alle ist aber das, dass die kommen und dann einfach da sind, dass die meisten einfach überrascht sind, die noch nie da waren. Wir haben zwar dieses Museum beim Messner Mountain Museum im Namen, aber eigentlich sind wir absolut kein klassisches Museum. Es ist wirklich eher ein Erlebnisort oder eine Erfahrungswelt. Und die Erfahrungen machst du aber in dir drinnen dann. Das sind nur Anreize, Inspirationen. Die Bereicherung ist da, aber jeder pickt sich raus, was er will. Und deshalb haben wir auch ganz bewusst verzichtet auf so klassische Museumsaufsicht oder zu viele Kameras oder Vitrinen. Wir gehen ganz sparsam mit Vitrinen um, weil uns wichtig ist, dass da eben dann durch, auch wenn das nur ein Glas ist, entsteht schon wieder Distanz. Und das wollen wir nicht. Also je mehr auch zum Angreifen da ist und zum unmittelbaren Austausch, und das kann ja auch mit einem Kunstwerk oder mit einem Objekt, das ist ganz egal, stattfinden, eine Zwiesprache, dass es dich irgendwie berührt, viel leichter, wenn du eben auch wirklich keinen Schutz dazwischen hast.
Ja, das sehe ich. Mhm. Das habe ich auch so empfunden, als ich bei euch in Bozen war. Überhaupt finde ich spannend, weil ich würde sagen, als Jugendliche oder als Kind war ich eher so ein Strand-, Sand- und Meermädchen. Ja. Überhaupt glaube ich, dass das die Berge oder die Liebe zu den Bergen eher mit dem Alter kommt. Wir hatten ein Haus in Salzburg und ich habe schon früh Skifahren gelernt, war aber auch da nie eine besonders begnadete Skifahrerin, eher immer so Sonne und schönes Wetter. Aber je älter ich werde, finde ich die Faszination der Berge, das fesselt einen und manchmal liebäugle ich jetzt auch mit Klettern. Wie ist das für dich? Merkst du, dass eure Besucherinnen und Besucher eher, würde ich mal sagen, oder dass das Museum oder die Museen eher eine ältere Schicht von Besuchern anzieht? Oder sagst du, nein, es ist eigentlich gerade etwas für Kinder und Jugendliche, weil es diese Unmittelbarkeit hat und auch diese Faszination?
Uns ist beides. Also wir haben wirklich alle Altersstufen bei uns, alle Altersgruppen. Und das macht es auch so lebendig und schön. Du kannst als Kind dort entdecken und wirst ganz anderes wahrnehmen und sehen als dann Erwachsene oder ältere Personen. Und das Schönste ist dann, Jenny, wenn es sogar passiert, nicht nur in der Kleingruppe, wie man vielleicht den Besuch gestartet hat, sondern einfach im Laufe des Museumsrundgangs in den Austausch oder ins Gespräch mit anderen Besuchern zu kommen und sich darüber auszutauschen. Das ist unheimlich schön, unheimlich spannend. Wenn ich durchs Museum gehe, also gerade durch Firmian, wo auch unsere Hauptbüros sind, da nehme ich mir immer wieder mal diese 2 Minuten, das ist ja gar nicht mehr, und frage einfach oder komm kurz ins Gespräch. Und das ist immer für mich so faszinierend, weil plötzlich dann einige stehen bleiben und sich einbringen. Also da auch wirklich dann ganz, ganz ein angeregter Austausch stattfindet. Und man da merkt, wie schön das ist, weil wir alle, das ist eben das menschlich Geniale, wie individuell und einzigartig jede und jeder von uns ist. Mit seinen und ihren Prägungen, mit dem Blickwinkel, mit den Erfahrungen, mit den Interessen. Und deshalb kannst du eigentlich bei uns manchmal, denke ich mir, das machen wir auch manchmal bei Veranstaltungen, kann man auch nur anhand von einem einzigen Objekt eine Stunde im Flug vergehend spannend verbringen zusammen.
Bei all der Passion für deine Arbeit, die man merkt, wenn man sich mit dir unterhält, hast du auch mal Momente, wo du denkst, ach nee, Südtirol wird mir zu eng?
Oh ja, die gibt's. überhaupt als solche Weltenbummlerin, wie ich auch groß werden durfte. Also unsere Eltern haben uns ja überall hin mitgenommen. Da ist man dann wirklich geprägt. Und ich finde auch, ich schätze es unglaublich. Ich bin wirklich gern verwurzelt in Südtirol und fühle mich als Europäerin und Südtirolerin. Aber trotzdem, obwohl wir so eine hohe Lebensqualität haben, ist es einfach ein kleines Land. Und wie immer, in Ländern, wo es hohe Berge gibt, also tiefe Täler, ist dann auch der Blickwinkel manchmal.
Ja, der Blickwinkel ist da so eingeboxt.
Genau. Also Jenny, das ist mir unheimlich wichtig, dass mir das immer bewusst ist. Und dass ich da dann immer wieder den Blick auch brauche, raus über den Tellerrand. Oder anders gesprochen, eben von draußen, aus der Vogelperspektive dann wieder da rein. Und deshalb, ja, zieht es mich immer wieder mal kurz weg. Aber das Spannende ist, je älter ich werde, merke ich, dass es auch gar nicht immer geografisch so weit weg sein muss, wie ich früher das Gefühl hatte, sondern ich das auch manchmal in der Nähe oder sogar im Land finde und dann aber entdecke im Austausch mit Menschen. Das ist für mich ganz was Neues. Also ich glaube, das ist wirklich erst so, seit ich Mitte 30 bin, dass ich das auch so wahrnehmen kann.
Deine Eltern haben dich sicherlich auf einige Reisen mitgenommen. Wo warst du überall mit ihnen?
Ich war ja oft und in verschiedensten Basecamps sogar und das mit einem Jahr schon bis hin, auch die ganze Jugendzeit immer wieder mal. Oder auch in Wüsten, also Sandwüsten. Wir hatten da schon wirklich ein Riesenglück, dass wir unheimlich vieles erleben durften und auch Begegnungen mit Menschen hatten, die man sonst nicht so leicht haben kann. Also eine der aller einprägsamsten Reisen und Erinnerungen für mich sind auch der Besuch im tibetischen Exil, im indischen Dharamsala, wo wir auch Dalai Lama und viele andere, auch seine Schwester mit diesem unglaublichen Kinderheim, das sie dort auf die Beine gestellt hat und leitet, kennenlernen durften. Und ja, so bin ich schon echt ein Glückspilz, weil unsere Eltern immer ein sehr offenes Haus hatten und da von Politikern bis Schriftstellern, Künstlern alle ein- und ausgingen. Und wir Kinder auch wahrgenommen wurden, ebenbürtig, also nicht weggeschickt wurden, sondern wirklich auch teilhaben durften.
Das kommt mir total bekannt vor, nur dass bei uns keiner irgendwie sportlich war. Aber ich kann mich daran erinnern, dass auch bei uns sehr viele Künstler, Schriftsteller, die sogenannten Intellektuellen ein- und ausgingen und vor allen Dingen diese Gespräche auf Augenhöhe, die mich als Kind sehr geprägt haben, das alles zu hören, was die Erwachsenen von der großen, weiten Welt zu erzählen haben.
Genau.
Nur, wie gesagt, bei uns hatte niemand irgendwelche sportlichen Ambitionen oder sowas, das gab es bei uns nicht, eher künstlerische. Eine Frage hätte ich dazu noch. Hat man, wenn man mit einem Vater aufwächst, der Touren geht, wo viele Leute nicht das Glück haben, zurückzukommen, wie zum Beispiel dein Onkel, sein Bruder oder ich denke jetzt da auch an den Schweizer Bergsteiger Uli Steck, hat man dann als Kind immer Angst, ja, dass der Vater, dass dem was passieren könnte? Lernt man damit anders umzugehen und wie prägt einen das? Das sind jetzt drei Fragen hintereinander, aber
ja, das ist eigentlich wie immer, wenn was für dich normal ist und du ja nicht, du kennst es nicht anders, dann hinterfragst du das erstmal lange Zeit nicht. Also als Kind schon gar nicht. Ich glaube, wir hatten da auch wirklich als Stütze unsere Mutter, die uns ihre Ängste da nie so sehr spüren ließ. Und wir hatten natürlich auch nochmal, das muss man auch festhalten, Jenny, wir hatten eine andere Situation, weil als wir auf die Welt kamen, dann war beim Papa diese ganz aktive, verrückte Phase, also verrückt in dem Sinne eben auch wirklich an ganz ausgesetzten, gefährlichen Sachen. Das ging ja schon wieder, das wurde langsam mal wenig. Also er war ja ein älterer Vater schon. Und das war natürlich dann auch da fein. Trotzdem ging er regelmäßig, also es war ganz klar. Wir wussten auch, welche Expeditionen anstehen oder was jetzt wieder für ein Projekt da war. Und wir haben das immer gemerkt, weil er in der Vorbereitung ja unglaublich akribisch war. Und ich glaube, das hat ihn auch, also abgesehen davon, dass er ein ängstlicher Mensch ist und auch immer rechtzeitig
ängstlicher Mensch.
Ja, ja. Und rechtzeitig umgekehrt ist. Also der ist ja viel öfter umgekehrt, als dass es dann geglückt ist.
Ich würde jetzt als Außenstehender Reinhold Messner nicht als ängstlicher Mensch assoziieren.
Doch,
ist er. Mhm.
Also kann sich natürlich auch sehr gut einschätzen und seine Fähigkeiten und kann auch die Natur sehr gut lesen. Das musst du auch können. Wetterumschwünge, Felsabstürze und so weiter, Lawinengefahr. Aber definitiv, ja, doch, unterschreibe ich. Auch in Bezug auf seine Herzensmenschen. Sehr ängstlich. Und da war er immer so akribisch in der Vorbereitung. Und das heißt, dass er war wie absorbiert von dem. Er war zwar physisch anwesend, aber nicht psychisch. Und das war was für mich als Kind, mit dem ich nicht gut umgehen konnte. Also ja, also das mochte ich nicht gern, sagen wir es so. Und deshalb habe ich mich eigentlich immer eher darauf gefreut, wenn er wieder zurückkam. Weil er dann wie ausgewechselt war und dann präsent und auch den Kopf frei hatte. Und nicht nur zeitlich frei und Zeit sich nehmen konnte, sondern eben auch vom Mentalen her, vom wirklichen Anwesendsein. Und so richtig Angst um ihn hatte ich deshalb nur zweimal in meinem Leben. Und das war dann auch jeweils eine Situation, wo unsere Mutter das, ob wir wollten oder nicht, das mitbekommen haben. Weil wir einmal, als er bei der Antarktis-Durchquerung, oder was die Arktis, siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr, weil da war ich wirklich klein, da war ich erst in der Anfang Volksschule. Da hatten wir so ein Funkgerät, so ein Drum damals noch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das stand im Wohnzimmer und da gab es eine SOS-Lampe. Und der Papa hatte die Möglichkeit, eben mit meinem Onkel, die waren zu zweit unterwegs, einen Warnanruf abzusenden. Und ich kann mich gar nicht mehr gut erinnern. Ich glaube, das war entweder Eisbär irgendwie war ein Notruf und ein anderer eben, sie müssen jetzt abgeholt werden. Und das ging nur über meine Mutter. Also die Mama musste das im Auge behalten und musste dann wiederum an der Forschungsstation Bescheid geben, dass da überhaupt irgendjemand dann in die Nähe kommt oder kommen kann. Und das war eben einmal. Und das war dann schon eine Nacht, wo wir einfach gemerkt haben, mein Bruder und ich, da stimmt jetzt was nicht. Da ist jetzt irgendwas im Argen. Aber mehr auch nicht. Und das zweite Mal, Jenny, war viel, viel, viel später. So viel später eigentlich auch nicht. Einige Jahre später war ich auch noch ein Volksschulkind. Aber da ist der Papa auf Schloss Juval von der Mauer abgerutscht und abgestürzt und hat sich das Fersenbein zertrümmert. Und das war eine ganz doofe Geschichte eigentlich. Wie so oft, das ist wie bei Haushaltsunfällen, dass es dann wirklich kritisch werden kann. Und bei ihm eben auch, er hatte so viel Blut verloren. Und wir fanden ihn erst sehr spät, als er schon bewusstlos in dieser Blutlache lag. Und da war auch ganz klar, weil unsere Mutter nur gesagt hat, Magdalena, du nimmst jetzt den Simon an die Hand und ihr geht ins Bett. Und es war ganz klar, da gibt es keinen Raum für Widerworte, für Nachfragen, gar nichts. Und das war auch so eine Nacht, wo ich wusste, ja, irgendwas ist da nicht gut.
Es klingt so absurd. Jemand geht auf alle hohen Berge und dann verletzt er sich bei so einer Haushaltstätigkeit, was bei euch ja irgendwie über eine Mauerkletter bedeutet.
Es ist so, Jenny, es ist so. Und weil du gefragt hast, wie mich das geprägt hat, wir hatten da eigentlich einen sehr offenen Umgang mit dem Tod. Hat uns auch als Kinder immer wieder begleitet, weil der Papa natürlich immer wieder auch enge Freunde oder Bekannte verloren hat und auch getrauert hat. Und wir wussten immer, wo das Testament liegt. Also unsere Mutter hat ja auch den Papa manchmal begleitet. Die waren auch manchmal nicht nur zum Arbeiten bei einer Vortragstournee, sondern auch für Expeditionen zusammen unterwegs. Und da war immer klar, das wurde immer aktualisiert von beiden und ganz klar, was zu tun ist, wenn sie jetzt beide nicht mehr wiederkämen. Also da haben sie auch ganz offen mit uns gesprochen. Deshalb war ich auch nie jemand, der das Thema Sterben oder Tod ausgeklammert hat. Im Gegenteil, das ist was, was mich eigentlich auch sehr, sehr fasziniert. Gerade im Austausch mit Menschen, die kurz davor stehen oder schon sehr weise sind.
Ich finde, das merkt man auch bei euren Museen, bei den Exponaten, ja, wo man immer wieder sieht, wie geht man mit dem Tod um, gerade bei solchen Expeditionen oder ja, gefährlichen Abenteuern. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man eben auch sieht, wie gehen verschiedene Kulturen mit dem Tod um, dass es da eben vielleicht auch mehr zum Leben gehört als bei uns.
Ganz genau.
Gerade auch in dem Firmian-Museum finde ich das so faszinierend.
Total.
Eine Sache würde mich noch interessieren. Du hast zwei Kinder, zwei Jungs, die sind noch relativ klein.
Genau, ja.
Wie ist das angedacht? Sollen die mal neudeutsch deine Legacy, die Familientradition, die Museen weiterführen und in deine Fußstapfen treten? Oder sagt ihr, nee, da denke ich noch gar nicht so weit oder wir denken noch nicht so weit darüber nach?
Na, überhaupt nicht, Jenny. Da halte ich es ganz, also da bin ich wirklich auch so vertrauensvoll gelassen, dass ich mir denke, also im besten Fall habe ich ja noch spannende Jahre vor mir, solange es mir Spaß macht. Ich bin niemand, der dann verkrampft an was festhält, auf Teufel komm raus, wenn es sich nicht mehr stimmig anfühlt. Aber da habe ich dieses Urvertrauen, es finden sich die richtigen Leute, die das weiterführen werden. Und das muss nicht unbedingt familiär verknüpft sein, überhaupt nicht. Also wenn jetzt einer von den Jungs sich da total auch drin sieht und sich einbringen will, oder auch meine Schwester irgendwann, die ist nämlich 14 Jahre jünger als ich, dann freue ich mich drüber. Aber das muss überhaupt nicht sein. Also ich habe da auch überhaupt keine Ängste oder Sorgen, weil ich auch überzeugt sagen kann, ich denke, uns ist schon in diesen letzten 11 Jahren im MMM-Team so viel gelungen umzusetzen und wir sind auch dabei, so vieles in die Gänge zu bringen, eben auch was Archivierung und so weiter anbelangt, dass das dann auch gut vorbereitet ist für all jene, die nachkommen werden. Und auch, Jenny, das muss ja immer wieder verändert werden. Das soll ja belebt sein. Das ist sogar
nicht statisch bleiben.
Genau, weil dann wirst du eben tot und dann hast du auch keine Ausstrahlung mehr.
Rieber, Coronis.
Coronis, ja, ist am Kronplatz.
Firmian ist über Bozen. Juval Meran, oberhalb von Meran.
Ja.
Dann fehlen noch zwei.
Genau.
Dolomiten.
Richtig, das ist in Belluno, am Monte Rite, eine alte Kriegsfestung, die aber nie unter Beschuss stand.
Und das letzte?
Ist noch das Ortlers in Sulden.
Ortler in Sulden. Ja. Die meisten davon sind im Winter zu, aufgrund der Erreichbarkeit. Ab wann geht's wieder los? Und ab wann stehen die wieder für die Besucherinnen und Besucher offen?
Ja, Also wir haben jetzt im November die einzigen 3 Wochen, wo alle 6 Häuser geschlossen sind. Und dann beginnen die 3 Museen, die auch im Winter geöffnet sind, weil sie in Gebieten liegen, wo Skitourismus ist und vor allem, weil sie auch so von der Baustruktur sind, dass man sie beheizen kann. Die beginnen dann schon wieder mit Ende November, Anfang Dezember ihre Wintersaison. Die anderen 3 kommen dann so vor Ostern, kurz vor Ostern auch dazu.
Also an alle, die den Podcast hören, ich kann das wirklich nur empfehlen, mein Herzensmuseum, das Firmian in Bozen, aber auch alle anderen hingehen, sich's anschauen und selbst erleben. Ich danke dir, Magdalena, für deine Zeit. Es war total spannend, dir zuzuhören, von dir, deiner Familie, deiner Geschichte und den Museen zu erfahren.
Danke dir.
Und ja, es bleibt mir nichts anderes übrig, als dir alles, alles Gute für die Zukunft zu wünschen und auf dass ihr noch viele spannende weitere Geschichten schreibt in euren 6 Messner Mountain Museen. Ich danke dir.
Danke dir, Jenny. Es war mir echt eine Freude und ein Fest. Auf ganz bald.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.